Es ist wieder soweit. Lena und ich sitzen hier. Nächster Podcast. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Lena, was geht ab?
Hey, was geht ab? Es ist Samstag, die Sonne scheint. Ich freue mich sehr darüber, weil gestern war es grau in grau. Ja, seit Tagen war es grau in grau,
das war,
oder?
Es war tagelang jetzt grau in grau.
Also wir befinden uns ja im Übergang zur Trockenzeit. Und ja, es ist schön, wenn dann mal wieder den ganzen Tag die Sonne scheint. Was ja bald jeden Tag der Fall sein wird. Und dann denkt man wieder, ach, es wäre auch schön, wenn es regnet.
Ja, ja.
Aber also, so diese Übergangszeit, da hat man auch immer wieder unter Tage schlechtes Wetter. Ich erinnere mich jedes Mal dran aufs Neue. Weil damals, als wir nach Cotavasi kamen, also nicht nach Peru, sondern dann hier ankamen, war auch Mitte März. Und der Klaus hatte damals gesagt, oh, in Cotavasi, da ist jeden Tag schönes Wetter.
Ich erinnere mich.
Und wir kamen hier an und es hat sogar noch genieselt und es war grau. Und ich dachte mir so, Mann, ich hatte mich irgendwie auf was anderes eingestellt.
Also kürzlich war aus der Schweiz ein Chirurg da und der war ein paar Wochen da und seine Frau kam irgendwie eine Woche hier nach Cotavasi, um sich das anzugucken.
Mhm.
Und so ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich glaube, in dieser Woche hat es die ganze Woche irgendwie durchgenieselt.
Ja, ja.
Und ich dachte mir nur, ja, wow. Also wenn du nur eine Woche in Cotavasi bist, du kannst also volle Kanne
ja, du kannst nicht sagen. Du kannst auch, es kann auch sein, es brennt eine Woche die Sonne runter.
Ja, ja.
Oder aber, ja, ich meine, in den Übergangszeiten ist es schon immer so. Also es ist nicht so, dass es jetzt erstaunlicherweise mal grau ist, sondern es ist einfach so in den Zeiten, wo das die Jahreszeit wechselt sozusagen.
Aber wenn man da aus Europa kommt, aus Deutschland,
ja,
und es ist wochenlang, grau in grau,
mhm,
kein Vergleich mit hier. Ich meine, selbst
nein,
an den grauen Tagen sieht man ja trotzdem irgendwann am Tag mal noch die Sonne.
Und es ist halt nicht irgendwie erst um 8 hell und dann um 5 schon wieder dunkel. Also es ist zwar, es ist immer so 6 bis 6 ungefähr,
ja,
immer so
ja,
eine halbe Stunde mal verschoben, aber es ist zumindest hell. Also so dieses, dass es so grau ist, dass man das über Tag das Licht braucht, das ist ganz, ganz,
ganz
selten mal.
Ja.
Das hast du ja in Deutschland als über Wochen.
Lena, ich bin ja überrascht von unseren Kindern, auch der Jüngste jetzt in der Schule und sie machen es ganz gut.
Ja, ja.
Also die ersten Elternabenden haben wir schon überlebt.
Mhm.
Also es ist eine Fülle. Positiv ausdrücken, ja? Positiv ausdrücken.
Mhm.
Eine Fülle von Elternveranstaltungen in der Schule, dass man manchmal nicht weiß, sind wir im Internat oder sind wir, was ist denn los? Also
nein,
wenn man 5 Kinder in der Schule hat.
Ich wollte gerade sagen, wir haben halt auch 5. Ich meine, wenn du nur 1 hast, dann hast du nicht eine Fülle an Elternabenden.
Hat einer Promotion dieses Jahr?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Das ist ja noch was. Genau, wenn du dann noch Promotionsjahr hast,
ja, gut,
dann ja, eskaliert's.
Ja, aber ich bin sehr zuversichtlich. Unser Elias hat ja nächstes Jahr dann Promotion. Und der hat eine ganz gut aufgestellte Elterngemeinschaft in seiner Klasse. Also war ich sehr positiv überrascht. Ja, also ich bin ganz zuversichtlich, dass das gut läuft. Es hängt stark von den Eltern ab, von ihrer Einstellung und von ihrem, wie sie Sachen angehen.
Auch ob jemand der Elternschaft es in die Hand nimmt.
Genau, genau.
Sonst können diese Abende total aus dem Ruder laufen.
Genau, und da gibt es schon einige Eltern, die nicht nur sagen, sondern auch machen. Sagen wir es
ja,
mal so.
Ja, und es gibt aber auch Eltern, die dann mit dem Abstimmungsergebnis aller Eltern nicht zufrieden
ja,
sind, die dann auch was machen und was sagen.
Ja, ja, ja.
Und dann beginnt das ganze Theater wieder von vorne.
Ja, ja.
Also
aber das
Kulturschulung
hast du ja in
vom
auch.
Feinsten. Das ist Kulturschulung. Lena, ich habe gesehen, diese Woche war irgendwie Woche oder Tag des Aguas, des Wassers.
Ja, der Lager, gestern, ja.
Gestern.
Mords der auf.
Ja, was war da los?
Naja, die Peruaner haben ja für ganz viele Dinge einen Spezialtag im Jahr ausgewählt, ausgesprochen, wie auch immer. Also es gibt den Tag des Lehrers, den Tag des Schülers, den Tag des sonst was.
Bleistift.
gestern war eben Tag des Wassers und da machen im Prinzip, also unsere Schule macht nicht mit, aber im Prinzip alle Schulen vor Ort machen dann mit. Es gibt einen Umzug mit Plakaten, warum das Wasser wichtig ist und es gibt so eine Art Projekt.
Also man findet immer einen Grund, warum ausgerechnet heute
keine Schule ist, sondern
keine
wir
Schule
was anders
ist
machen. Ja, deswegen nimmt
und
unsere Schule auch nicht an all diesen Terminen teil.
Es ist Wahnsinn.
Bin
ja,
dankbar.
Ich habe ja gesehen, es sind ja Schüler mit Plakaten. Das heißt also, diese Plakate mussten ja auch vorher gebastelt werden.
Die haben dieses Jahr noch keinen Unterricht gehabt, muss man sagen, die Schüler. Ich meine,
und wir
die haben
jetzt
ja
den 23. März.
Unsere Kinder haben 3 Wochen schon Schule. Die staatlichen Schulen haben eine Woche später begonnen. Und ich wette, dass die einfach den Tag des Wassers jetzt vorbereitet haben. Da gibt es dann Tänze und Aufführungen und eben Plakate, die müssen ja auch gebastelt werden. Mhm. Also ich glaube, im Unterricht war da jetzt die ersten paar Tage nicht viel los. Und man kann sich da schon drin verlieren als Schule. Und es ist schon auffällig hier in den peruanischen Schulen, dass ganz viel solche extrakurrikulären Sachen gemacht werden, was ja an sich schön ist. Ausflüge oder irgendwelche eben solche besonderen Tage zu feiern, Projektwoche oder sowas, haben wir auch alles bei uns an der Schule. Aber mit Maß und Ziel, ja. Also ja, wenn du dann vor lauter hier eine Sportveranstaltung und da sind die Lehrer freigestellt, weil sie selber eine Sportveranstaltung haben und hier und da, wenn dann kein Unterricht mehr stattfindet und die Schüler dann mit ganz wenig Bildung aus ihrem Schuljahr gehen, aber mit ganz vielen Ausflügen und Events, ist natürlich aus meiner Sicht nicht ausgewogen.
Ich möchte mal einen kurzen Exkurs machen. Ich habe jetzt wieder seit langem einen Resident. Residente sind ganz regelmäßig bei uns im Krankenhaus. In der Urologie haben wir nicht ganz so viele wie in anderen Disziplinen, zum Beispiel Chirurgie und Traumatologie, die haben viel öfters einen Residente. Das ist ein Arzt in Ausbildung, meistens im dritten Jahr. Also die sind dann schon 3 Jahre Assistenzarzt oder mindestens 2 Jahre in einer anderen Klinik. Und eigentlich mag ich dieses System hier in Peru, denn die Ärzte sind dazu angehalten, zu rotieren in verschiedenen Häusern. Das bedeutet, dass du natürlich so eine 5 Jahre Sklavenarbeit hinter dir hast, aber so ein bisschen Wanderschaft wie die Zimmermänner. Also, dass du dann ins Cayetano gehst, ins INEN, also das ist Institut für neoplastische Erkrankungen, also Krebserkrankungen. Da gibt es hier im Land 3 Zentren. Und die Cayetano-Universität ist eine der besten oder die beste, die renommierteste in Lima. Und die Residenten, die zu uns kommen, kommen in aller Regel aus dieser Elite-Universität. Also das sind schon die am besten ausgebildeten Ärzte, würde ich sagen, in Peru. Wer im Cayetano studiert hat, kommt nicht aus schlechtem Elternhaus, der hat die nötigen Finanzen dazu, der malocht, aber der macht in aller Regel auch Internship im Ausland, geht nach Argentinien, geht nach Chile, also nicht nur im Land, sondern die kommen auch dann also international rum. Mhm. Jetzt habe ich mein Residente, der stellt sich nicht schlecht an, operiert gut, ist fleißig und so. Das muss man denen auch sagen, diese Assistenten sind oft sehr fleißig. Also das sind keine Drückeberger, die wissen auch, die 5 Jahre Ausbildung ist kein Vergnügen. Residenz, ja, wie der Name ja schon sagt, du residierst praktisch in der Klinik. Mhm. Dein Leben besteht nur aus Arbeit, eigentlich. Also insofern haben die bei uns doch recht viel Freiheiten. Aber wenn du in anderen Kliniken bist, du arbeitest eigentlich Tag und Nacht und du hast keine Zeit für irgendwas anderes. Dafür bist du nach 5 Jahren eigentlich super ausgebildet. Und jetzt habe ich mit ihm darüber gesprochen, weil er auch ins Ausland wollte und dachte, vielleicht helfe ich mir, nach Deutschland zu kommen. Und frage mal, also Deutsch kann er natürlich nicht, aber kannst du Englisch? Und er sagt, er kann kein Englisch. Hm. Er kann kein Englisch. Also dieser junge Mann, der wirklich gut ausgebildet ist, der auch eine gute Figur als Arzt abgibt, der intelligent ist, der ganz sicher aus reichem Elternhaus kommt, sonst wäre er nicht ein Cayetano auf der Universität. Mhm. Der kann kein Englisch.
Ja.
Ja. Aber woher das denn auch lernen sollen?
In der Schule.
Ja, aber wenn man in der Schule Dia de Aqua feiert, ja. Dann ist halt nicht viel, dann bleibt nicht viel Zeit zum Lernen übrig. Und das ist mir jetzt erst, wie es halt jetzt auch um unseren Sohn, den Lukas, ging und dass er nach England geht und wir mussten da Papier reinreichen, Einstufungen machen und so weiter, ist mir das erstmal klar geworden. Wenn du in Peru deinen Schulabschluss machst, also wir tragen immer ein, welche Bildung dieser Patient hat. Hat einen Abschluss Primaria, einen Abschluss Sekundaria. Also Abschluss Primaria, das schaffen viele von unseren Patienten nicht.
Und das Grundschule bedeutet, fertig,
dass sie 6 Jahre Grundschule besucht haben. Also ich habe oft Patienten, wo drin steht Inkompletter. Also die waren keine 6 Jahre in der Schule. Mhm. Manche von denen können auch nicht mal lesen und schreiben. Also richtige Analphabeten. Deswegen kann man hier zum Beispiel im Land auch mit einem Fingerabdruck unterschreiben. Deswegen gibt es bei den Wahlen für jede Partei ein Symbol, dass man das Kreuz nicht an dem Wort machen muss, sondern am Symbol der Partei. Hm. Ja, also das sind alles solche Einrichtungen, weil man so viele Analphabeten im Land hat. Wenn der eine Sekundaria abgeschlossen hat, dann ist das für mich schon so ein Gebildeter. Hm. Ja, das heißt, er war 11 Jahre in der Schule. Aber ehrlich gesagt sagt es gar nichts aus, nee, außer dass er 11 Jahre in der Schule war. Und zwar, dass er 11 Jahre in eine Schule gegangen ist. Mehr sagt es nicht aus. Da gibt es keine Abschlussprüfung, ja, da gibt es keine Mindeststandards, sondern der war einfach 11 Jahre in der Schule.
Ja.
So, und wenn der 11 Jahre, die hat der Aqua vorbereitet, die hat der Infirmeria, die hat der Kaie, die hat der Abo, die hat der Vigilante, alles, ja, dann bleibt einfach auch in 11 Jahren Unterricht am Ende nicht viel hängen.
Ja. Ja, oder du warst halt 11 Jahre auf einer Privatschule in Lima.
Ja.
Das ist ein komplett, ja, anderes.
Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber ich bin mir sicher, mein Resident war auf einer Privatschule, sonst hätte er das den Eintritt in Cayetano nicht geschafft.
Ja.
Wir haben trotzdem kein Englisch gelernt. Mhm. Also es ist unfassbar. Unfassbar. Und sie sind nochmal, sie sind gute Ärzte, sie sind gut ausgebildet, aber es ist irgendwo ein Leck im System. Ja, und das ist mir eben erstmal bewusst geworden, als es jetzt auch darum ging, welchen Schulabschluss der Lukas hat. Ja, wenn der hier die 11. Klasse fertig gemacht hätte, hat der keinen Abschluss. Nichts, gar nichts. Der hat keinen Abschluss. Und deswegen muss dieser junge Mann ins Ausland, um einen Schulabschluss zu machen, denn es gibt hier im Land keine Abschlussprüfung. Die Universität macht eine Aufnahmeprüfung. Mhm. Das ist die Hürde hier. Das ist der Eintritt sozusagen. Also nicht die Institution, von der du abgehst, gibt dir ein Zertifikat, sondern die Institution, in die du eintrittst, prüft dich beim Eintritt, ob du das Niveau hast, um auf die Universität zu gehen. Und das führt dann dazu, dass Leute eben dann nach der Sekundaria, also nach 11 Jahren Schule, nochmal ein ganzes Jahr irgendwelche Kurse besuchen, Tag und Nacht. Also das sind ja dann so irgendwie...
Ja, ja.
Also wirklich?
Akademie nennen die das hier, Akademia, also die Akademie.
Genau.
Das ist ein Vorbereitungsjahr.
Das musst du selber bezahlen.
Beginnt häufig auch schon im letzten Schuljahr, also während der 11. sind viele Schüler dann schon gar nicht mehr da, sondern sind schon auf der Akademie, kommen dann nochmal zur Abschlussfeier sozusagen.
Und es ist nur dafür da, dieses Jahr ist nur dafür da, dich für die Aufnahmeprüfung an der Universität vorzubereiten, damit du die Aufnahmeprüfung bestehst. Also eigentlich vom Ansatz her und vom ein ganz anderes System, als wir das gewohnt sind in Europa, dass du da die Schule fertig machst, ein Zertifikat in der Hand hast, sagen wir mal Hauptschulabschluss, Realschule, Gymnasialabschluss und dass du mit dem dann auch die Eintrittskarte auf die nächst weiterbildende Institution hast. Das gibt es hier nicht. Und deswegen muss unser Sohn ins Ausland. Und deswegen freue ich mich auf der einen Seite natürlich, dass in 4 Monaten die Reise losgeht für ihn nach England auf ein Internat. Aber es ist natürlich auch ein weinendes Auge.
Wir haben ihn schon auch gern bei uns, gell?
Ja, ja. Ja, es ist interessant, weil manchmal geht er mir wie jedes Kind auf den Keks. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber wenn du weißt, dass es endlich ist, das verliert alles irgendwie an Relation. Also, dass man sagt, ja, brauchst du dich eigentlich nicht aufregen. Du hast nur 4 Monate mit ihm. Also, ich meine, wir reden hier über Kleinigkeiten. Irgendwie die Schuhe stehen rum oder, nee, bei ihm jetzt nicht so.
Nee,
das stimmt. Haben wir andere Kandidaten. Aber ja, man ist halt unterschiedlich. Jeder hat seinen Charakter und man geht sich gegenseitig, genauso wie ich den Kindern manchmal auf den Senkel gehe, natürlich dann. Aber man denkt sich, jo, brauchst du dich nicht aufregen. In 4 Monaten wird sie freuen, wenn du dich darüber aufregen könntest, ja.
Ja. Ja, liegen spannende Zeiten vor uns dieses Jahr.
So, nächstes Thema. Ostern steht vor der Tür.
Ja. Yep. Wer hätte es gedacht, wie jedes Jahr.
Ich habe eine Umfrage gelesen in der FAZ von letztem Jahr. Was denkst du, mit was verbinden die allermeisten Deutschen Ostern?
Mit dem Hase und den Eiern. Und wahrscheinlich mit Urlaub haben, weil man halt Karfreitag und Ostermontag frei hat.
Also 82% der Deutschen oder etwas über 80% verbinden Ostern mit einem harmonischen Familienfest. Meines Erachtens ist diese Statistik wahrscheinlich besser als an Weihnachten.
Ja, ja gut, weil der Druck, glaube ich, draußen ist. Also, ich meine, mittlerweile kriegen ja viele Kinder auch an Ostern Geschenke.
Ja.
Aber Weihnachten ist ja schon oft sehr stark überladen von den Ansprüchen oder von dem, man will das so ein richtig tolles Fest haben.
Und 3/4, also 73%, verbinden Ostern mit einem guten Essen und gutem Trinken.
Da gehöre ich auch dazu.
Ja, der geringste Anteil, also immerhin weniger als 50%, nämlich 47%, verbinden mit Ostern die ursprüngliche Bedeutung von Ostern, also die Auferstehung von Jesus. 37% sind Gottesdienstbesucher, das heißt fast zwei Drittel unserer Landsleute feiern Ostern, aber eher im Sinne eines Frühlingsfestes als im Sinne der ursprünglichen Tradition, der ursprünglichen, ja, des ursprünglichen Anlasses, nämlich dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Mit was verbindest du Weihnachten, Ostern, wenn du an deine Kinder denkst?
Oh, mit einem guten Essen bei meiner Oma.
Weil ich und glaube, einem harmonischen Familienfest.
Naja, ich meine mich zu erinnern, vielleicht war das auch nur ein paar Jahre so, aber ich glaube, wir waren immer, in meiner Erinnerung als Kind, waren wir immer an Karfreitag bei meiner Oma und meine Oma hat das beste Schollenfilet auf Erden gemacht, auch in meiner Erinnerung als Kind.
Also
das muss ja Karfreitag gewesen sein, weil da gibt es ja traditionell Fisch. Und dann musste man natürlich spazieren gehen. Aber ich liebe alle Jahreszeiten, aber den Frühling finde ich schon auch immer sehr speziell. Und gerade diese Osterspaziergänge ist ja oft so, wenn man Glück hat, scheint die Sonne. Es ist noch kühl im Schatten, aber es gucken schon die Frühblüher irgendwo raus. Manchmal blühen die Forsythien schon oder die ersten Tulpen stehen irgendwo. Das ist für mich, das verbinde ich ganz arg mit Ostern. Lustigerweise im Prinzip nur den Karfreitag, also Ostersonntag oder so, Ostermontag.
Also ich weiß, dass wir immer an Ostern irgendwie in der Gemeinde waren, aber ich habe so gut wie keine Erinnerungen an Ostern. Also klar, es war immer kühl, es war irgendwie, ich verbinde das mit kühl und Sonne.
Ja, Frühling halt.
Ja, also du musst mit Jacke raus, aber es ist so, alles in Käseweiß und du streckst das erste Mal irgendwie dein Gesicht in die ersten Sonnenstrahlen. So. Das verbinde ich mit Ostern. Auch Wald verbinde ich damit. Irgendwie der Waldboden taut wieder auf. Das fängt an, die Nadelbäume fangen an, intensiver zu riechen und so. Aber an sich, was es bei uns irgendwie in meiner Kindheit zumindest nicht gab, ist dieser ganze Osterkommerz.
Also nö, bei uns auch nicht. Aber also was ich schon auch mit verbinde, ist viel Basteln. Ich habe in der Schule super gern gebastelt. Auch und diese Osterbasteleien, das ist ja schon was ganz Typisches eigentlich. Auch im Kindergarten schon. Das ist schon auch ein Teil Ostern, Osterkindheit. Ich versuche das mit unseren Kindern hier so ein Stück weit. Dann Oster- oder Frühlingsmusik. Gibt ja viele schöne Kinderlieder, die das Thema Frühling und Ostern haben. Wobei unser großes Kind sich die Tage kaputt gelacht hat, als ich mit den kleinen Eier gefärbt habe und nebenher halt irgendwie, also richtig gute, traditionelle, alte deutsche Frühlingslieder gelaufen sind. Ich komm doch lieber Frühling und so weiter.
Ich hatte jetzt gerade überlegt, also außer altdeutsches Lied Hoch auf dem gelben Wagen fällt mir jetzt spontan gar nichts ein.
Nein, da gibt's schon einige sehr schöne. Und er hat sich kaputt gelacht zum Teil halt über die altbackenen Texte oder ja. Aber gut, das ist auch Kultur, muss man auch ein bisschen lernen.
Ja.
Sollte man.
Ja. Also gut, man kann ja auch mit der Zeit gehen. Kultur muss ja nicht in der Vergangenheit.
Dafür gibt es dann natürlich den Klassiker Stups der kleine Osterhase. Das ist dann ja schon schwer modern, auch wenn es irgendwo aus den 80ern stammt. Oder aus den 90ern vielleicht, ich weiß gar nicht. Ja.
Also ich erinnere mich dran, wir hatten mal, Lena und ich haben ja jahrelang auch für Jugendliche und für Kinder eine Arbeit angeboten bei uns in der evangelischen Freikirche. Und da war ein junger Mann, der war in der Klasse meines Bruders. Ich meine, er heißt Mike, aber wahrscheinlich vertue ich mich, er kam aus Ostdeutschland und hatte dann eben nach der Scheidung irgendwie seine Eltern mit der Mutter unweit unseres Gemeindehauses gewohnt, in so einem sozial schwächeren Viertel. Und der kam samstags dann immer zum Kinderprogramm. Und dann ging es eben auch mal um Ostern und um Jesus, um die Kreuzigung. Und danach der Veranstaltung kam er dann und hatte gefragt, ob man diesen Jesus mal treffen könnte. Also für ihn war das irgendwie, der hatte noch nie was davon gehört, noch gar nie. Das war das erste Mal, dass er überhaupt von diesem Mann irgendwas gehört hatte, von Jesus. Und für ihn war klar, so, das ist der Mann Jesus und ja, er wollte den halt gerne auch mal so als Dude irgendwie kennenlernen, ne? Und also ich glaube, auch das gehört zumindest, wenn man jetzt nicht gläubig ist im engeren Sinne, glaube ich trotzdem zur Allgemeinbildung dazu, dass man zumindest versteht, was die Grundlage von Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Also ich glaube, das, selbst wenn man nicht gläubig ist, gehört es zur religiösen Bildung, meine ich dazu, dass man zumindest versteht, wo seine eigene Kultur, seine eigenen Wurzeln sind und die Wurzeln unseres Landes sind eben mal christliche Wurzeln und man sieht es ja an allen Ecken und Enden, atmet diese Tradition noch, ob dieser Glaube jetzt lebendig ist oder nicht, aber unser Land ist ja übersät davon. Ich glaube, es gehört auf jeden Fall dazu, dass man das versteht, dass der Osterhase nicht der Grund ist für Weihnachten, aber für Ostern und der Weihnachtsmann nicht die Grundlage ist für Weihnachten. Also, Ostereierfärben macht trotzdem Spaß.
Mhm. Ja.
Das haben wir in der Schule auch gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Also vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie man da drauf kam, mal Eier zu färben. Aber
gibt eine Theorie dazu.
Ja?
In Deutschland war ja zu weiten Teilen katholisch und man durfte ja in der Osterzeit oder in der Fastenzeit halt kein Fleisch essen und eben wohl auch keine Eier. Dass man die Eier aber nicht wegschmeißen musste, wurden die markiert farbig, dass man wusste, welche sind praktisch die alten und in verschiedenen Farben, dass man halt wusste, aus welcher Woche welches Ei war oder aus welcher Zeitraum halt. Ich meine, wie viele Tage sind das zwischen, die Fastenzeit sind 40 Tage, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Ei 40 Tage haltbar ist, aber es sind schon lange haltbare Eier, ne?
Also das heißt, du gehst davon aus, dass diese unterschiedlichen Farben eine Markierung, eine zeitliche Distanzmarkierung war?
Ja, oder halt eine Markierung, was sind alte Eier und was sind
denn... Noch nie gehört.
Doch, das habe ich kürzlich mal gelesen, weil es mich auch interessiert hat. Und daraus hat sich wohl dieses Eierfärben entwickelt. Aber das ist eine Theorie.
Und was es mit dem Hase hat, auf sich hat, das weiß man dann...
Vielleicht, weil halt im Frühling die Hasen wieder sichtbar werden auf dem Feld. Ist übrigens eine Ostererinnerung von mir. Wir haben, meine Eltern haben Anfang der 90er in einem Neubaugebiet ein Haus gebaut. Und wir waren mit das erste Haus, das dort entstanden ist. Und das heißt, es waren ganz viele freie, brache Ackerflächen im Prinzip außenrum noch, die ersten Jahre. Und einen Ostermorgen haben wir tatsächlich Sonntagmorgen gefrühstückt und haben rausgeguckt und da sind auf dem Feld die Feldhasen rumgehoppelt. Und das war natürlich für uns als Kinder der Osterhase, ja. Das war, wir waren natürlich schon alt genug, um zu verstehen, dass das nicht der Osterhase ist, aber es war ein sehr schöner, frühlingshafter Zufall, dass der Osterhase da gerade oder der Feldhase am Hoppeln war. Ja. Hier werden wir an Ostern. Da haben wir die letzten Jahre jetzt immer so gemacht und wird auch dieses Jahr wieder so sein. Es gibt von Diospi aus einen Osterbrunch auf dem Berg, auf einem der Hausberge. Das war auch jedes Jahr eigentlich ganz nett gewesen. Jeder bringt was mit und dann werden da Decken ausgebreitet. Wenn man
mich
Glück hat, ist
mal.
Es warm genug, meistens nicht. Vor allem morgens ist da oben echt als so Nebel und kühl. Und wie gesagt, wir sind ja noch in der Übergangszeit, das heißt, es kann auch sein, es hat nachts noch geregnet. Letztes Jahr war es kalt, ne? Ich mich zu erinnern.
Und es ist halt so, es sind vielleicht 200 Leute oder mehr da oben. Da geht es ja auch links und rechts schön
Abhang runter
und so.
Ja.
Viele Eltern sehen das jetzt nicht so eng mit der Beaufsichtigung ihrer Kinder wie wir. Das ist auch gut so. Manchmal kann ja auch von anderen lernen, entspannter zu sein und so. Aber ich passe halt gerne auf meine Kinder auf und ich passe auch gerne da oben auf, dass keiner irgendwie Scheiß macht und das war jedes Jahr, ist das anstrengend. Und ich bin jedes Jahr froh, wenn sie alle wieder heil unten sind. Das ist jetzt dieses Jahr das fünfte Mal, glaube ich. Oder nee, in der Pandemie durften wir es nicht machen.
Ja.
Ist vielleicht das vierte. Ja, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall waren wir schon x-mal da oben und es ist jedes Mal eine Herausforderung. Also ich weiß nicht. Ja, ist nice, wenn man irgendwie Single ist und ist nice, wenn man entspannt ist und keine Verantwortung hat. Alle bringen was mit zu essen. Da oben gibt es einen riesen Stein, das sieht dann aus wie so eine große Tafel, wo dann das ganze Essen ist und heiße Getränke und so weiter. Und man macht mal Andacht zusammen, Musik. Und das ist schon toll, wenn man die Verantwortung dann nicht für diese Kinder hat. Also.
Ja, werden ja auch größer.
Die werden größer. Was hier im Ort an Ostertradition so besteht. Da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Es ist katholisch. Also wenn was gemacht wird, dann ist es katholisch, von der katholischen Kirche hier. Und was ich aber sagen kann, ist, was man ja hier in den Straßen immer noch sieht, und ich meine bis Ostern, ist eben dieser Tanz um den Baum, was wir ja irgendwie mit Maibaum-Tanz da schon mal beschrieben haben. Aber das hält ja an. Also das ist seit Fasching immer noch, und ich meine, es wird bis Ostern gehen, dass Leute, da muss man eigentlich lachen drüber, vor ihrem Haus die Straße aufreißen. Und ich meine das ernst. Also eine betonierte Straße, wird ein Loch reingeklopft.
Damit da der Baum hinstellen kann.
Damit man da einen Baum hinstellen kann. Mhm. Einen abgehackten Baum, um den dann herumgetanzt wird. Jeder mit der Axt mal dran hacken darf. Und wer den Baum umschmeißt, bei dem der Baum eben fällt, der bekommt all die Geschenke, die auf dem Baum hängen. Muss allerdings im nächsten Jahr dann den nächsten Baum stellen und sich bereit erklären, dann dieses nächste Fest zu organisieren. Und es ist ja unglaublich, also seit Wochen, an allen Straßenecken irgendwo im Ort, reißt wieder jemand die Straße auf. Im Unterdorf ist es ja manchmal gar nicht so schwer, weil es ja noch also so Schotterpisten sind oder Lehm, ja.
Straße, ja.
Aber es passiert eben auch, dass es in den Straßen passiert, die betoniert sind.
Wo man froh ist, dass man mal vernünftig halbwegs vernünftig fahren kann.
Und was dann passiert ist, dieser Baumstamm bleibt ja erstmal noch, dieser abgehackte bleibt ja dann erstmal noch stehen.
Ja.
Sodass ich mehrfach schon, wenn ich nicht aufgepasst habe, Bolzen gerade auf so ein Ding draufgefahren wäre.
Mhm.
Also mitten auf der Straße steht dann ein abgehackter Baumstamm von einem Durchmesser 30 bis 50 Zentimeter, also schon ein ordentliches Kaliber, jetzt nicht, kein Ästchen. Und also du hast gut daran, da drauf aufzupassen. Und andere Länder, andere Sitten. Man schmunzelt so ein bisschen drüber, aber wie gesagt, das kann man sich ja vielleicht auch abschauen. Sie finden immer einen Grund zu feiern. Es gibt immer was zu feiern. Und da bin ich natürlich, oder sind wir so ein bisschen anders geprägt. Man ist so fokussiert auf das, was man erreichen will, ne? Zielorientiert, irgendwas schaffen. Schaffe Häusle bauen und so, alles mit einem Fokus. Und hier scheint mir das so, dass dieser Fokus da bedeutet, einfach von Tag zu leben. Und wenn dann mal wieder ein Grund ist zum Feiern, dann nimmt man das gerne mit. Und wenn dann ein Grund ist, irgendwie das Wasser oder irgendeinen anderen Grund zu finden, dann ja, wunderbar. Da werden Gründe gesammelt und dann kann man da wieder eine Party machen. Und ist natürlich leider auch so, dass es immer mit einem sehr hohen Alkoholkonsum einhergeht, was ganz tragische Verläufe mit sich bringt, nicht nur in der langen Sicht, sondern man sieht hier ja ständig Leute, die sich irgendwo am Straßenrand übergeben oder dann bewusstlos, halb bewusstlos irgendwo rumliegen.
Mhm.
Und am Anfang hat mich das auch noch irgendwie dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob man da jetzt einen Arzt ruft oder einen Rettungsdienst oder sowas. Oder selber mal geguckt, lebt der noch? Ja.
Hm.
Das interessiert hier überhaupt niemand. Der liegt da,
ja,
stockbesoffen. Der liegt die Nacht über da. Der wird klatschnass, weil es regnet ja. Und morgen steht er da wieder auf und torkelt dann heim.
Hm.
Und vielleicht kann ich das zum Abschluss noch erzählen. Wir haben gestern also einen Patienten hier aufgenommen aus Puerto Maldonado. Du kennst die Strecke dorthin.
Mhm.
Wie lang?
15, 16 Stunden locker.
Locker.
Also mit dem Auto, aber die fahren ja in der Regel nicht mit dem Auto, sondern mit dem Kollektiv und müssen mehrmals umsteigen.
Mhm. Am Tag zuvor war er stockbetrunken, Motorrad gefahren, hatte einen Unfall und hat sich den Unterschenkel zertrümmert. Also ich meine nicht gebrochen, sondern zertrümmert. Wer von euch ein Bild sehen will, in unserem aktuellen Newsletter veröffentliche ich ein Bild dazu. Erzähl mal kurz die Geschichte ein bisschen. Ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen, www.missionsarzt.de. Dort findet ihr die aktuellen News und auch eben unseren Newsletter. Auf jeden Fall haben die den eingepackt und haben dieses zertrümmerte Bein mit einem Karton geschient.
Kann man also nur hoffen, dass er noch genug Restalkohol hatte, dass er das nicht so mitgekriegt hat.
Die Geschichte geht noch weiter. Dann sind die von Puerto Maldonado, also die Nacht durchgefahren, zu Dios Pisuyana,
weil
sie von unserem Hospital Kenntnis hatten. Und bei der Aufnahme war dieser Mann immer noch betrunken.
Nein. Aber er ist noch Motorrad gefahren gewesen, 12, 15
der
Stunden vorher.
Er war immer noch besoffen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Nochmal, also 15, 16 Stunden Fahrzeit. Du weißt nicht, wie lange die gebraucht haben, um ein Auto zu organisieren, den da ins Auto zu packen. Also die sind praktisch, einer ist die Nacht durchgefahren von Puerto Maldonado mit diesem besoffenen Kerl und die sind abends um 3:30 hier angekommen. Da hat er immer noch eine Fahne gehabt, war immer noch nicht, also nüchtern. Mhm. Und damit ist der Motorrad gefahren.
Ja, das ist halt leider hier Teil des Alltags, ja.
Ja.
Ja, die Kinder sind gestern heimgelaufen nach der Schule und die Großen laufen mittlerweile, weil sie ein bisschen später aus haben, laufen die dann zusammen heim. Und die kamen schwer beeindruckt auch hier an, weil eben gestern dieser große Feier war mit dem Dia del Agua und sie haben auch gesagt, Mama, weißt du, auf so ein paar Metern so viele betrunkene Menschen und so viel, die sich, also wo du auf der Straße irgendwelche Haufen hattest, wo sich jemand übergeben hatte. Und dazwischen fahren da noch haufenweise Autos, Mototaxis, Motorräder rum und du kannst davon ausgehen, dass ein Großteil von den Fahrern auch schon betrunken ist. Dazwischen sämtliche Schüler, die heimlaufen von der Schule, Tiere noch, also Hunde sowieso, aber auch eine Vielfalt an anderen Tieren. Also ich bin heimgekommen gestern und der Benni war gerade da über Mittag. Ich habe gesagt, du kommst fast nicht durch. Mhm. Und auch unalkoholisiert hat man oft das Gefühl, es wird ein wenig mitgedacht im Straßenverkehr, aber in so Momenten dann, es wird einfach gar nichts mehr gedacht und du bist gerade froh, wenn du nicht fahren musst und einfach heil daheim ankommst. Ich meine, schneller als Schrittgeschwindigkeit kommt man an den meisten Stellen eh nicht durch. Aber das ist schon ein Thema hier einfach, ja. Das ist ja schon sehr präsent.
Und diese Alkoholisierung, auch die öffentliche Alkoholisierung, geht auch einher natürlich mit massiver Gewalt.
Mhm.
Und vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen.
Und Kinder.
Und Kinder, ja. Also, weißt du, hast du eine Ahnung, wie viele Frauen ein Femizid erleben in Peru im Jahr? Ungefähr? Hast du eine Zahl?
Wie viele Frauen pro Jahr getötet werden von ihrem Partner?
Ja, es muss ja nicht nur der Partner sein, aber von in der Tat 75% der Fälle sind durch Partner oder Ex-Partner.
Mhm.
Ja.
Keine Ahnung, viele, zu viele.
Viel zu viele, ja. Also im Jahr 2022 waren es 137. Das heißt fast jeden zweiten Tag. Oder jetzt alle 2,5 Tage. Das sind die statistisch erfassten.
Ja, ja, gut.
Ja? Die Dunkelziffer ist viel, viel höher.
Mhm.
Und dass diese Fälle real sind, wissen wir.
Mhm.
Wir haben diese Woche wieder eine Frau hier aufgenommen in unser Hospital. Die kommt aus der Zone und wir wohnen ja in einem der ärmsten Regionen Perus. Madre de Dios hat die höchste Rate an Femiziden.
Mhm.
Und Apurimac ist da aber nicht weit weg davon. Also Apurimac ist der Bereich, in dem wir wohnen. Die Frau ist praktisch halbzeit gelähmt oder hat ein paar Assassinen in einem Bein, weil sie mit einem Messer von ihrem Mann rücklings erstochen wurde. Der hat ihr also ein Messer in der Absicht, sie zu töten, in den Rücken gestochen. Die konnte gerettet werden. In Cusco hat man die Lunge repariert. Aber der hat sie so verletzt, dass er selbst das Rückenmark zum Teil durchtrennt hat mit diesem Stich.
Hm.
Und da schüttelt man einfach den Kopf. Ne? Hm. Man kann sich das auch als zum einen als Christ, aber auch als aufgeklärter Mensch kann man sich diese Spezialität nicht vorstellen. Also ich kann sie mir nicht vorstellen. Und es ist eben, ich kann mir das nur so erklären, dass es eben zusammenhängt mit dieser massiven Alkoholisierung, verbunden mit keiner Lebensperspektive. Und eins der ganz großen Worte in meinem Leben, was ich anderen Menschen geben möchte und warum ich diese Arbeit hier auch unterstütze, ist das Wort Hoffnung.
Mhm.
Weil ich glaube, dass Hoffnung so viel verändert in dem Leben. Wenn Menschen Hoffnung haben, dann wachsen sie auch über ihre Umstände hinaus, dann passieren auch Wunder. Und wenn Menschen diese Hoffnung des Glaubens ergreifen, verändert, hat es das Potenzial, ihr Leben für immer zu verändern. Und wir haben Beispiele davon. Ja, ein Pastor, Markus Kuniak, der als Drogenabhängiger auf der Straße lebt, heute, gerade vor wenigen Tagen, Vater geworden ist. Mhm. Der verheiratet ist, der ein völlig normales Leben führt, als Jugendlicher total auf der schiefen Bahn und heute Familienvater ist, bei uns im Hospital morgens die Andachten hält. Also einfach eine Veränderung, eine Transformation des Lebens. Aber ich glaube, wenn dieser Mann nicht Jesus begegnet wäre, keine Hoffnung bekommen hätte.
Der wäre schon tot wahrscheinlich.
Ja, dann wäre sein Leben genauso geendet wie das Leben vieler andere. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, weil wir immer wieder dann auch Fälle haben, auch auf meiner Intensivstation. Der Papa hat das ganze Leben über gesoffen. Die Leber ist kaputt. Er stürzt, wie gerade jetzt erst kürzlich, ne, habe ich ja den Fall erzählt, von der Brücke gestürzt. Im Vollsuff. Ja. Völlig perspektivlos. Und dann, wenn es dem Ende zugeht, dann irgendwie hofft man, dass Gott doch noch ein Wunder tut und eingreift. Und du stehst neben dran und sagst, ja, aber es wäre schön gewesen, wenn dieses Wunder vor 30 Jahren passiert wäre. Und dieser Mensch sein Leben nicht damit zugebracht hätte, von einem Tag auf den anderen einfach nur sein Leben zu ruinieren.
Und dass der Menschen um ihn herum.
Mhm. Und deswegen finde ich, ist diese Arbeit so wichtig. Und gerade, dass Leute aus Puerto Maldonado und aus anderen Orten in Peru zum Teil 3 Tage anreisen, zeigt mir, dass sie welches Vertrauen sie haben und was sie hier an diesem Ort erleben, was in vielen Krankenhäusern eben nicht so ist oder was anders ist. Mit guter Medizin kann man auch woanders finden. Aber Hoffnung. Menschen, die sich wirklich Zeit nehmen für dich, die sich um dich kümmern und die nicht primär Dollarzeichen in den Augen haben, sondern die sagen, wir suchen eine Lösung für dich. Wir wollen dir Hoffnung fürs Leben geben, über das Medizinische hinaus. Das ist was, was unser Krankenhaus ausmacht, was uns auch einzigartig macht und was auch die Botschaft von Ostern einzigartig macht. Lena, wir haben uns ja vorgenommen, den Podcast ein bisschen kürzer zu machen, ja, damit die Zuhörer auch regelmäßig Zeit haben, schneller die Wäsche zu bügeln, schneller das Haus zu putzen und bis zum Ende des Podcasts durchzuhören. Meine Lieben, wenn euch dieser Einblick in unser Leben hier gefallen, dann schreibt uns doch mal, schreibt uns gerne, welche Themen euch interessieren, was ihr mitgenommen habt, was ihr vielleicht auch gerne mal hören würdet. Und wenn ihr regelmäßige Podcast-Hörer seid, lasst doch mal eine Rezension, einen Kommentar bei eurer der Plattform eures Vertrauens da und empfehlt unseren Missionsarzt-Podcast weiter. In diesem Sinn, alle neuen Infos zu unserer Reise, zu unserer Rundreise, wir kommen ja nach Deutschland, wie angekündigt, findet ihr auf unserer Website www.missionsarzt.de und mir bleibt gar nichts anderes mehr übrig, als euch zu verabschieden. Bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Meine Lieben, macht's gut.